Hi, hallo, Martin hier und Expedition Investment hier. Collectibles oder Sammeln als Investment, das war unser Thema in der letzten Folge und darum geht's auch heute.
Also um Sammelkarten, Uhren, Turnschuhe,
Autos, Weine, Gemälde und vieles mehr.
Und dazu sprechen wir heute mit Malte Häusler. Er ist der Co-Gründer und CEO der Investmentplattform Timeless.
Ja, wieso Sachwerte wie Autos, Kunst und Uhren oder eine Pikachu-Sammelkarte eine gute Geldanlage sein können, wo die Risiken liegen und was Timeless eigentlich macht, das erfahrt ihr in unserer heutigen Sendung. Hallo Malte.
Hallo ihr beiden. Ich freue mich, da sein zu können.
Malte, wir haben dich jetzt zwar schon kurz vorgestellt, aber wir machen das einfach nochmal. Wer bist du?
Mache ich sehr gerne. Ich bin Malte. Ich bin einer der drei Mitgründer von Timeless Investments und CEO. Habe das ganze Geschäftsmodell mit meinen Mitgründern Andreas und Jan 2021 aus der Traufe gehoben und kümmere mich aktiv darum, die Plattform weiterzuentwickeln und ja, freue mich auf das Gespräch mit euch.
Vielleicht dann als erstes mal die Frage, was macht ihr? Was macht Timeless?
Ja, ist relativ simpel. Wir ermöglichen es jedem, in Sachwerte zu investieren und an deren Wertentwicklung über Zeit zu partizipieren. Bedeutet, Leute, die keine Expertise, nicht das ausreichende Kapital haben oder den Zugang, sich zum Beispiel 10 sehr, sehr wertvolle Vintage-Rolexes zu kaufen und in Safe zu legen, dann hat man bei uns die Möglichkeit, mit kleineren Beträgen ab 50 Euro eben zu investieren und das Ganze wie ein Finanzprodukt für sich sozusagen über die Zeit arbeiten zu lassen und so eben sein Geld zu verdienen, indem man auf der einen Seite bei uns die Anteile anbieten kann zum Weiterverkauf, also im Handel, oder eben wartet, bis die Sachwerte als Ganzes weiterverkauft werden und dann wird man im Prinzip anteilig seiner Anteile, die man hält, an diesem Sachwert ausbezahlt, mit dem Profit, der dabei realisiert wurde.
Also grob gesagt, wie bei Aktien, bei denen man dann Anteile an Unternehmen erwirbt, kann man hier Anteile an einem Picasso, dem ersten Apple-Handy oder eben einem alten Porsche erwerben. Die Idee zu dieser Plattform kam den Gründern, als sie vor einigen Jahren an einem anderen Unternehmen und einer anderen Idee arbeiteten.
Es war 2018 und wir haben damals mit einem ganz anderen Produkt angefangen, nämlich eine Fahrzeugmanagement-App auf Blockchain-Basis haben wir aufgebaut, zusammen mit unserem Seed-Investor Porsche. Und damals war das ganze Thema Tokenisierung und auch dann Krypto im Kommen, beziehungsweise gab es die ersten Adoption Cases, also Anwendungsfälle in der Realwelt. Wir wollten damit eben auch durchstarten, haben das auch bis zur Corona-Lockdown-Pandemie-Phase gut geschafft, haben dann aber Probleme bekommen, die B2B-Seite in diesem Marktplatzmodell, was wir uns überlegt hatten, zu skalieren und haben dann das ganze Thema Asset-Tokenisierung für uns schon Ende 2019, 2020 auf unserer Roadmap gesehen, dass das ein Megatrend ist, der kommt und der eben vor allen Dingen im finanzwirtschaftlichen Umfeld am ehesten seine Durchschlagskraft entwickeln wird. Und dann haben wir uns überlegt, wie kauft und verkauft man denn vielleicht so Supercars, also Premiumfahrzeuge oder seltene Oldtimer, nämlich mit einer digitalen Fahrzeughistorie, die lückenlos, fälschungssicher da ist und dezentral dokumentiert ist. Und so kam die Grundidee mal zu Timeless Investments, dass wir gesagt haben, naja, das ist ja nicht nur etwas, was seltene Fahrzeuge betrifft, sondern das gilt für alle seltenen Sammlerstücke oder seltenen Anlageobjekte, die es so gibt, dass sie im Prinzip eine entsprechend interessante, aber auch lückenlos gepflegte Historie brauchen, um eben einen Wiederverkaufswert zu stützen. Und so ist die Idee mal entstanden, zu überlegen, das hat ja eine ganz krasse Auswirkung, das Thema auf alle Sachwertkategorien, die es da draußen gibt, und gibt es dafür überhaupt schon ein Finanzprodukt, ein Investmentprodukt, dass Leute überhaupt Zugang zu diesen Raritäten bekommen.
Das Ganze basiert also eher auf einer Investmentidee und nicht auf Sammelleidenschaft.
Ich sammle nichts, nee, ich bin kein Sammler, ich bin Investor. Ganz rational, ich habe diese Asset-Klasse als Investmentkategorie entdeckt, wie andere eben auch, und bin davon überzeugt eben, dass man seinen privaten Vermögensaufbau breit streuen sollte und nicht nur Aktien, Kryptos oder ETFs machen sollte, sondern auch im Bereich der Alternatives dabei sein sollte. Deswegen ist das quasi ein sehr spitzes Segment, nämlich der Bereich der exklusiven Sachwerte. Aber nichtsdestotrotz gehört er zum breiten Portfolio, sage ich mal, des Geldanlegens dazu, wie alles andere auch. War eben in der Vergangenheit nicht für viele zugänglich.
Das Problem, das Timeless hier lösen will: sehr hochpreisige Sachwerte und auch teilweise in Lagerung und Verkauf aufwendige Sachwerte einer breiteren Masse als Investment zugänglich machen.
Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, durch die Technologie der Tokenisierung diese Barrieren einfach zu entfernen für Menschen, die bisher keine Möglichkeit hatten, in dieser Asset-Klasse zu partizipieren. Das gibt es ja auch in vielen anderen Asset-Klassen wie Private Equity und in anderen, wo Investitionshürden einfach durch Plattformen aus dem Prozess rausgenommen werden. Das gleiche Modell ist im Prinzip auch das von Timeless Investments. Mit dem niedrigen 50 Euro Anteilseinsatz ist es jedem möglich, in Sachwerte die erste Erfahrung zu sammeln und da zu partizipieren und zu investieren. Und in der Regel hat die breite Bevölkerung eben nicht das ausreichende Kapital, das im signifikanteren Umfang zu machen. Auch nicht die Expertise, was man da kaufen sollte. Und in der Regel schon gar nicht den Zugang zu solchen wirklich gut bewerteten, mit Renditepotenzial ausgestatteten Sachwerten. Und das Ganze lösen wir mit unserer Plattform. Das heißt, wir nehmen diese Friction aus dem Gesamtprozess des Investierens in Sachwerte raus und machen es jedem super einfach.
Könntest du das vielleicht nochmal so ein bisschen Schritt für Schritt erklären? Also wenn jetzt jemand sagt, so, ich finde das spannend, ich möchte jetzt anfangen, bei Timeless zu investieren, was genau muss die Person dann machen?
Ja, zunächst sich einmal bei uns auf der Plattform registrieren, also einen Account anlegen. Dann sich informieren, was es gerade derzeit an offenen Investment-Opportunitäten auf der Plattform gibt. Das kann man auf der Webseite machen, das kann man aber auch über unsere App machen. Das ist ein bisschen angelehnt an E-Commerce-Shopping eigentlich. Das heißt, ich habe entsprechende Asset-Detailseiten, die wir zur Verfügung stellen, wo wir aus unserer Perspektive die Sachwerte entsprechend vorstellen, die ganzen Datenspezifika zum Sachwert auflisten, auch begründen, warum wir denken, dass das eine gute Investmententscheidung sein kann für die Zukunft, versuchen Perspektive zu geben, wie sich der Markt entwickelt und auch das einzelne Segment, zum Beispiel Whisky mit über 290% Wertsteigerung in 10 Jahren. Es ist eine Riesenzahl, die viele vielleicht zum ersten Mal hören. Das heißt, dass man damit eben auch strukturiert Profite erwirtschaften kann, dass das kein Glücksspiel ist. Und dann sucht man sich die Sachwerte, die einen interessieren, aus und sucht sich auch aus, wie viele Anteile man erwerben möchte und geht ganz klassisch durch einen Checkout-Prozess und kann dann mit Kreditkarte oder Sofortüberweisung bei uns direkt bezahlen, bekommt dann die Anteile in seiner Kundenwallet angezeigt und wir geben auch auf den einzelnen Sachwerten Marktpreisindikationen mit. Einmal natürlich zum initialen Verkauf der Sachwerte auf der Plattform, aber auch monatlich. Updates-seitig gehen wir durch alle unsere Sachwerte. Mittlerweile über 750 davon haben wir schon erfolgreich tokenisiert durch. Und da, wo wir können, geben wir Updates zu der Preisentwicklung, dass man in seiner Kundenwallet auch einen entsprechenden Zuwachs oder Wertverlust sieht. Indikativ natürlich.
Genau, du sagtest schon, Mindestanlagesumme sind 50 Euro und dass man eine Kundenwallet heißt. Das heißt aber, man braucht sich kein eigenes Wallet anlegen, wie man es jetzt zum Beispiel müsste, wenn man Bitcoin versuchen würde so zu kaufen oder eine andere Kryptowährung. Das stellt ihr dann quasi als Service bereit. Also ich muss dann nichts anderes machen, als mich bei euch anmelden.
Das ist völlig richtig. Ein einfaches Kundenkonto erstellen und dann werden die Sachwerte, die man sich anteilig gekauft hat, übertragen sozusagen in die Kundenwallets, die die Anteile gekauft haben. Das ganze rechtliche Konstrukt dahinter ist Eigentum. Das heißt, man erwirbt tatsächlich Anteile an diesen Sachwerten. Keine Schuldverschreibung oder ähnliches sind da im Spiel, sondern da wird wirklich dann anteilig das Eigentum von der Plattform transferiert zu dem, der sie gekauft hat.
Was kommt da noch von eurer Seite an Kosten drauf?
Wir nehmen im Schnitt für jeden 50-Euro-Anteil ca. 5% Gebühren. Das heißt also 2,50 Euro. Also man zahlt in Summe dann für einen Anteil 52,50 Euro im Durchschnitt. Das brauchen wir auf der einen Seite, weil wir als Besitzer dieser Sachwerte natürlich für Lagerung und Versicherung in der Zeit, während der Sachwert auf unserer Plattform gehalten wird und gehandelt wird, aufkommen. Nehmen wir transaktionsbasiert. Das liegt natürlich auch daran, dass jede Investmentkategorie ein bisschen unterschiedlich ist. Eine Uhr lässt sich etwas einfacher lagern und günstiger als zum Beispiel ein Auto, weil das noch gewartet werden muss. Dafür verwenden wir qualifizierte Dritte und haben dezentral weltweites Lagerkonzept aufgestellt dafür. Das heißt, dafür nehmen wir eine Gebühr und natürlich für unsere Plattform selber, dass wir die anbieten können, auch eine sogenannte Servicegebühr, die ganze Tokenisierung und Plattformnutzung beinhaltet.
Da würde mich natürlich jetzt interessieren, also wenn ich mir so die Assets bei euch auf der Seite angucke, da sehe ich jetzt zum Beispiel eine Hermes Mini Kelly oder Michael Jordan Rookie-Sammelkarte, also oder ich kann mir besser noch gut vorstellen, wie ich da die Lagerung mache, aber ich habe halt auch ein Ferrari 348 TB da gesehen, also ihr kauft die Sachen dann richtig und lagert die dann auch irgendwo ein?
Das ist völlig richtig. Wir kaufen die Sachen und wir lagern sie bei qualifizierten Dritten ein mit entsprechenden Wartungs- und Lagerverträgen, ja, die wir dafür abschließen. Das heißt, es gibt ja bei diesem ganzen Kontext der Sammlerinvestments immer eine dedizierte und sehr spezialisierte Industrie dahinter. Das heißt, auch in dem Kontext gibt es natürlich eine Menge Anbieter, die sowas professionell und auch zu günstigen Kosten anbieten. Die haben wir halt ausgewählt und schließen dann im Namen natürlich für unsere, wir nennen das Bruchteilseigentümer, also die ganze Bruchteilseigentümergemeinschaft, schließen wir dann diese Verträge ab, dass die Fahrzeuge in dem Fall natürlich bei einem qualifizierten Dritten trocken stehen, sicher stehen und auch regelmäßig bewegt und gewartet werden, damit der Investmentcharakter nicht verloren geht. Und das halten wir natürlich dann dementsprechend bei unseren Partnern nach, dass das auch alles passiert und überwachen diesen Prozess, ne, für alle, die investiert sind. Weil ansonsten müsstest du es selber machen. Wenn du selber in solche Fahrzeuge investieren möchtest, dann müsstest du eben Sorge tragen, dass das Fahrzeug ausreichend versichert und sicher gelagert wird und qualifiziert gelagert wird. Entweder kann man es selber, aber in der Regel müssen auch Besitzer von solchen Fahrzeugen Dienstleister in Anspruch nehmen, die das für jemanden tun und nichts anderes machen wie hier.
Die Lagerung ist ein Aspekt. Eine Frage, die ich ganz interessant finde, wie lange werden die Sammelstücke dann gehalten, beziehungsweise wer entscheidet, wann sie verkauft werden?
Also es gibt hier keine erzwungene Haltedauer, dass wir darauf angewiesen wären, die Sachwerte nach, was weiß ich, 5 Jahren Haltedauer unbedingt zu verkaufen und zu liquidieren. Wir machen das basisdemokratisch. Vom Prozess her müssen die Bruchteilseigentümer, die investiert sind, entscheiden, ob sie einen bestimmten Angebotspreis, der uns erreicht, akzeptieren oder ob sie ihn ablehnen. Und wenn die Mehrheit sagt, für diesen Preis würden wir verkaufen, dann wird über uns natürlich versucht, das Ganze auch abzuwickeln, erfolgreich, ja, und dann auch alle Anteilseigner auszubezahlen. Es gibt Fälle, wo es nicht funktioniert, wo dann der Käufer wieder abspringt, ja, oder wir haben auch schon Sachen auktioniert, die nicht den Mindestgebotspreis erhalten haben, um eben auch eine entsprechende Rendite für die Kunden sicherzustellen. Dann wird eben nicht verkauft, dann halten wir den Sachwert weiter. Wir haben einen grundsätzlichen Rahmenvertrag mit jedem Kunden geschlossen, dass das erstmal auf 10 Jahre lang nach Investment so ist.
Die Investments sind also erstmal als eher langfristige Strategie gedacht.
Wir selber als Plattform versuchen natürlich über unser Netzwerk und auch über neue Kanäle, die wir uns erschließen, ja, über Partner, die Sachen anzubieten und natürlich zu zeigen, was hier als Investment-Grade-Produkte existieren, um die Sachen natürlich auch nach einer gewissen Zeit strukturiert wieder abzuverkaufen. Ja. Und das gelingt uns auch immer besser. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr über 20 von den Sachwerten wieder abverkaufen können. In Summe waren es jetzt schon über 30 mit einer durchschnittlichen analysierten Rendite von 30%. Ist das sehr ordentlich im Durchschnitt. Da kann man leider auch nicht sagen, das funktioniert besonders gut, das funktioniert besonders schlecht, sondern es ist immer eine Timing-Frage. Aber wir sind da keine Getriebenen, sondern wir können versuchen, diesen optimalen Zeitpunkt für unsere Kunden zu timen. Und genau das ist ja auch der Vorteil. Du musst es wiederum nicht selber tun. Musst nicht selber sagen, jetzt brauche ich die Liquidität unbedingt, ich muss jetzt zu irgendeinem Preis verkaufen, sondern du hast Experten, die auch sagen, es macht jetzt keinen Sinn, diese Sachwerte anzubieten. Wir machen das in 1-2 Jahren, wenn der Markt einfach wieder besser steht. Und das ist eine eher mittel- und langfristige Anlagephilosophie dahinter natürlich. Und Sachwerte sind in der Regel nicht unbedingt geeignet, um schnell Profite zu flippen oder zu realisieren, sondern es ist ein anderer Charakter.
Und wenn ich jetzt doch mal schneller dann an mein Geld möchte, aber basisdemokratisch entschieden wird, nein, wir wollen eigentlich den Sachwert doch länger halten.
Dann hast du den Zweitmarkt, wo du deine Anteile anbieten kannst zum Weiterverkauf, kannst liquidieren. Entweder kannst du das zum Marktpreis versuchen zu tun. Ja, mal wird über Marktpreis natürlich gezahlt, um sich noch einzukaufen. Mal um den Marktpreis herum, wenn man das Geld unbedingt braucht, was ich ja immer schlecht finde, wenn man investiert und dieses Geld unbedingt wieder sofort zurückbraucht. Man sollte ja nur das investieren, was man auch wirklich zum Investieren zur Seite legen kann, ohne da in andere Probleme zu geraten. Aber manchmal ist es einfach so. Dann kann man zu einem niedrigeren Preis die Anteile auch anbieten und kann dann auch diese Anteile an die Community sozusagen weiterreichen. Wir nehmen für diesen Prozess vom neuen Käufer der Anteile 4% Transaktionsgebühr aufs Handelsvolumen. Das heißt, wenn ich meine Anteile verkaufen möchte, muss ich selber nichts zahlen. Also für mich als Verkäufer der Anteile ist das Ganze dann kostenlos.
Okay, dann lass uns doch mal kurz ein bisschen auf die unterschiedlichen Assets im Bereich Collectibles schauen.
Genau, also die Märkte verändern sich ja auch so. Man könnte wahrscheinlich sagen, bei manchen, wenn man so ein paar historische Autos hat, ist das vielleicht eher so ein Investment, wo man sagt, da kann man safe irgendwie in den nächsten Jahren, oder was heißt safe, da kann man schon von einer 7%igen Steigung oder sowas ausgehen. Dann hat man aber wiederum, du hast es angesprochen, Sammelkarten. Das habe ich mir auch auf anderen Plattformen angeguckt. Da geht es ja von Woche zu Woche bei dem einen oder anderen Spieler teilweise um 30% runter mit den Werten. Das ist ja kein einfacher Markt gerade.
Das ist kein einfacher Markt, das ist kein Selbstläufer. Man muss sich mit all den Sachwert-Opportunities, die man investieren kann, muss man sich im Prinzip auseinandersetzen. Ja, und wenn man die einzelnen Segmente mal nebeneinander hält, dann gibt es auch unterschiedliche Volatilitäten in den einzelnen Segmenten. Ja, also zum Beispiel die angesprochenen Sammelkarten oder auch die Turnschuhe, die Sneaker, wenn du die vergleichst mit Whisky oder auch Vintage-Uhren, dann ist da einfach natürlich in einem jüngeren Segment, in einem etwas moderneren Segment wie Sammelkarten und Sneaker deutlich mehr Bewegung nach oben und unten möglich. Viel größere, sag ich mal, Volatilität als jetzt zum Beispiel in einem etablierteren Sammlermarkt, den es ja schon seit Dekaden gibt im Bereich Vintage-Uhren, wo es einfach auch nach oben und unten geht, aber da sind die Ausschläge nicht ganz so stark. Und man muss trotzdem in beiden Segmenten sehr genau wissen, was sind hier echte Blue-Chip-Investments, was sind hier entsprechende Marken und Produkte, die eine große Sammelcommunity haben, wo einfach auch eine Wertstützung einfach durch die Community der Sammler sowieso bestehen bleiben wird in den nächsten Jahren. Und nur das sind für uns auch Investment-Grade-Produkte. Also alles andere aus der vierten, fünften Reihe, das sind einfach, das sind dann Zocker, ja, die das dann machen und sagen, ich will das möglichst schnell flippen, aber das ist nicht unser Ansatz. Und wir sagen, wir müssen uns sehr genau mit den echten Raritäten, mit den echten Perlen in diesen Segmenten beschäftigen und die müssen wir rausfinden.
Wie muss ich mir das bei euch vorstellen? Sitzt da jetzt an einem Schreibtisch so jemand wie die Anna, die sich in Kunstgeschichte auskennt und am nächsten Schreibtisch sitzen zwei Jungs oder Mädchen, die sich irgendwie total gut mit Sportsammelkarten auskennen. Daneben sitzt der Schrauber, der alles über Autos weiß und dann irgendwie noch jemand, der sich super irgendwie im Modebusiness auskennt. Das ist ja ein Kunterbunt.
Kunterbunt, ja.
Noch, das sagt man noch.
Ist so 1980 irgendwie. Ja. So, aber ist irgendwie kunterbunt, ne?
Ist in der Tat bunt, ja. Also die Breite der Investmentmöglichkeiten ist enorm. Wir investieren auch grundsätzlich nur in Sachen, die wir verstehen und wo wir Zugang und Expertise haben. Das heißt, auf der einen Seite natürlich gebackt durch unser internes Know-how, was wir aufgebaut haben, durch unsere eigenen Mitarbeiter. Ja, wie eine Anna beispielsweise, die ja aus dem Kunstbereich kommt und viel Expertise mitgebracht hat und sich da weiterbildet und eben auch weiß, wie dieser Markt funktioniert. Und da, wo wir die Inhouse-Expertise nicht haben, haben wir halt ein Netzwerk von Experten. Die kommen teilweise von unseren Partnern, die uns Ware angeboten haben. Mit den Leuten kann man natürlich auch fachlich und inhaltlich sprechen. Die machen das Ganze schon seit Dekaden. Natürlich kennen die sich deutlich besser aus teilweise als man selber. Das heißt, wir müssen natürlich im Auswahlprozess des Partners entsprechende Sorgfaltspflicht einhalten, dass wir mit den richtigen Menschen zusammenarbeiten, die uns immer wieder interessante Ware anbieten können für die Plattform. Das ist das eine. Und wir haben natürlich nochmal immer eine Drittmeinung dabei, die unabhängig ist.
Okay, das heißt also, es wird nochmal eine Kontrolle von Timeless beauftragt.
Das bedeutet, gerade beim Thema Fahrzeuge, wir kaufen nie ein Fahrzeug, ohne ein Gutachten machen zu lassen vorher. Ja? Das heißt, da kann jemand noch so schön sagen, ich habe aber gerade erst vor 3 Monaten ein Gutachten machen lassen, das ist hier dabei. Sag ich, ist super, wir machen nochmal unser eigenes Gutachten, da kommt unser eigener Experte. Das ist natürlich nicht in-house, also wir haben keinen Fahrzeuggutachter in-house, aber das kann man sicher am Markt einkaufen. Das heißt, da wo es notwendig und möglich ist, natürlich holen wir uns die punktuelle Expertise aus unserem bisher ja doch schon sehr, sehr stark und groß gewordenen Netzwerk. Und wir wissen mittlerweile sehr genau, wo wir hinfassen müssen, um die richtigen Experten zu finden. Ja, und die gibt es dann tatsächlich doch öfter, als man denkt. Ja, auch im Bereich Handtaschen gibt es Experten. Ja. Gott sei Dank.
Ja, sicherlich. Ja. Ich denke mir, die sozialen Medien sind voll von Experten, aber sind das die richtigen? Ich weiß es nicht, ja.
Ich hätte kurz noch eine Nachfrage. Klar. Und zwar, du sagtest ja gerade, die Dinge, die ihr angeboten bekommt, ist das so der Standardweg bei euch? Oder geht ihr auch raus, zum Beispiel auf Auktionen oder irgendwie Kunstmessen und schaut da, was es gibt, ob da was für euch dabei wäre?
Wir machen beides. Der effizienteste Weg ist in der Tat ein enges Partnerschaftsmodell mit denen, die regelmäßig interessante Ware anbieten können. Das heißt, es sind professionelle Reseller, die normalerweise eher Richtung Auction House feeden würden. Das heißt also, die eigentlich das schwarze Buch bei sich zu Hause haben und wissen,
alle wichtigen Namen und Telefonnummern, Mailadressen drin sind.
Genau. Also die das schon lange, lange Jahre machen und sich da entsprechende Namen aufgebaut haben, auch ein Netzwerk aufgebaut haben, von dem wir partizipieren können. Wir selber machen natürlich auch Trüffelschweinjagd, logisch. Ja, wir gucken uns auf großen Plattformen um, Luxusplattformen für Uhren, für Fashionartikel. Wir stöbern auch Auktionshäuser durch und gucken auf unterbewertete Sachwerte, die wir in Auktionen günstig bekommen können. Benehmen uns da eigentlich wie so ein privater Sammler, der das Ganze aber sehr professionell macht mit viel Zeit und mit viel Muße und auch vor allen Dingen nicht emotional beladen ist, sondern versuchen, die ganze Emotionalität aus einem Kaufprozess rauszunehmen, um eben nicht in solche Pitfalls reinzulaufen, dass man jetzt unbedingt etwas haben möchte, ja, und davor sitzt und den Beat-Algorithmus nach oben treibt, sondern wir setzen uns da vorher schon mit den Sachwerten sehr genau auseinander, setzen uns beispielsweise für ein Auktionsergebnis ein entsprechendes Limit und sagen, bis dahin können wir mitgehen, wenn es höher ist, ist es schade, aber werden wir nicht mitgehen, das ist dann einfach kein gutes Investment für unsere Investoren. Und wenn man es so sieht, sehr rational, sehr abgeklärt, sehr hanseatisch, dann ist das Ganze zwar immer noch super interessant und spannend, aber dann ist das Ganze, glaube ich, auch sehr professionell.
Ja, voll spannend. Das ist so der Prozess des Einkaufens. Beim Prozess des Verkaufens natürlich auch eine Frage von uns. Kann man da irgendwas über so eine durchschnittliche Rendite bei den Collectibles sagen in den letzten Jahren?
Ja, das kann man natürlich sagen. Wir haben auch die Detailzahlen für alles pro Segmente haben wir auch schon ein, zwei Mal medial veröffentlicht. Wir sprechen gern darüber, weil wir natürlich auch damit zeigen können, dass das ein substanziell interessantes Investment für viele ist, die engagiert sind in den einzelnen Sachwerten. Ich kann mal ein, zwei Beispiele rauspicken. Der krasseste, tollste Exit, den wir bisher hatten, war im Uhrensegment. Constantin Vacheron mit 2% Wertsteigerung damals in weniger als einem Jahr. Das war natürlich ein absoluter Glücksgriff. Was heißt Glücksgriff? Das war natürlich ein gutes Timing. Ja, wir hatten einfach ein gutes Händchen. Als wir eingekauft haben, wussten wir schon, dass das sich sehr positiv entwickeln wird. Dass es so positiv gelaufen ist, konnte man natürlich damals auch nicht wissen. Eine Audemars Piguet für 84% Wertsteigerung nach einem Jahr.
Wow, aber das läuft doch nicht immer so gut, oder?
Wir haben auch schon Sammelkarten mit 10% Wertsteigerung verkauft, aber weil es einfach ein schwieriges Marktsegment derzeit ist und da natürlich auch viele Sachen in den letzten Jahren zu absoluten Peakpreisen angeboten wurden, dann in solchem Bärmarkt, sage ich mal, wo korrigiert wurde, um 70% trotzdem noch eine Rendite von plus 10 ausweisen zu können, zeigt auch, wir sind in dem Bereich nicht gerade uninformiert, sondern können auch hier stabile Renditen erwirtschaften. Wir haben schon Whisky-Investments für 20-30% und mehr gemacht. Und im Durchschnitt, wie gesagt, über alle Exits, die wir bisher hatten, ist die eine Zahl, glaube ich, die entscheidende, ist über plus 30% analysierte Rendite, die wir da ausspucken konnten als Plattform. Ich denke, das ist ein gutes erstes Statement, dass das ganze Geschäftsmodell einen soliden Grundcharakter hat. Und das wollen wir in den nächsten Jahren natürlich noch viel häufiger beweisen, dass dieses Geld mit Profit zurückfließen kann zu den Investoren, die partizipiert haben, dass die natürlich auch dann wiederum in neue Sachwerte investieren können und einen Teil ihrer Liquidität auch für andere Zwecke verwenden können. Und wie gesagt, es steht nicht in Konkurrenz zu anderen Finanzprodukten, aber es ist natürlich eine ganz berechtigte, legitime Frage, wie viel Rendite mache ich denn damit? Und man darf keine Mondrenditen versprechen, das kann man auch überhaupt nicht und sollte man auch nicht.
Ja, wir haben da eben zwar schon mal drüber gesprochen, aber das Thema Lagerung, also nochmal, wie stelle ich mir das genau vor? Habt ihr da jetzt irgendwie bei euch in Berlin so einen riesigen Tresorraum?
Nee, das haben wir nicht. Das ist auch so ein bisschen das Thema, dass man viel öfter gerne zeigen wollen würde, was man alles so hat. Ja? Aber man kann natürlich nicht in unserem dezentralen Lagerkonzept einfach, sage ich jetzt mal, Kunden oder Partner einladen und da durchs Lager führen. Sowas machen wir natürlich nicht. Und das heißt, wir haben das so aufgesetzt, dass alles dezentral gelagert wird weltweit. Wir haben das wie ein großer Sammler gemacht. Wir haben das steueroptimiert gemacht. Wir haben viel mit Zollfreilagern gearbeitet. Ein sehr großes Lager davon ist zum Beispiel in der Schweiz. Wir haben auch ein Lager in Amerika, wir haben eins in England, eins in Frankreich, mehrere Standorte in Deutschland. Das heißt, wir versuchen natürlich, ich nenne das immer Asset-Tourismus, ja, dass wir die Ware nicht von A nach B hin und her schicken müssen oder umlagern müssen, sondern wir entscheiden uns bei Ankauf, wo kommt die Ware hin, wo ist der Zielort, und dann wird das auch in der Regel nicht mehr rausbewegt, außer es wird weiterverkauft oder wir holen es temporär zu irgendwelchen Events mal raus, um es zu zeigen. Das heißt, wir managen das ganze Inventory selber, in unserem eigenen System, aber natürlich diesen Zugang zu diesen Sachwerten haben nur ganz ausgewählte Mitarbeiter und das sind immer bewachte Anlagen, wo nur Dritte dir auch Zugang gewähren können, wo du selber gar nicht reinkommst, alleine.
Ist denn da irgendwo schon mal eingebrochen worden oder gab es da Versuche, beziehungsweise was wäre, wenn so mal der Fall eintreten würde?
Ist leider passiert. Wir waren Mitmieter bei einer Anlage in Deutschland, in Berlin, hatten dann Teil unserer Uhren eingelagert. Dieser ganze Komplex wurde ausgeraubt in einer großen Story, die Ende 2022 stattfand. Da ist ein Gesamtschaden von über 50 Millionen Euro entstanden. Da sind große andere Anbieter geschädigt worden, unter anderem nicht nur wir. Und das ist so ein echter Worst Case, sage ich mal, der dir in dem Geschäftsmodell passieren kann, der eigentlich eine sehr niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit hat, aber eine hohe Schadensauswirkung. Was tun wir dagegen? Natürlich sind alle unsere Gegenstände, die wir da eingelagert haben, immer versichert, auch immer ausreichend versichert und müssen natürlich hier in so einem bestimmten Fall auf die Schadensabwicklung durch die Versicherung warten, beziehungsweise auch in dem Falle ganz konkret muss erstmal das Strafverfahren abgewartet werden, was jetzt gerade erst beendet wurde, um jetzt sozusagen diesen Nebel lichten zu können, um die nächsten Schritte gehen zu können auf Seiten Versicherung und auf Seiten Geschädigte. Das ist natürlich ein Prozess, der zieht sich leider in so einem Großschadensereignis, was natürlich für den Kunden extrem unangenehm ist und für uns natürlich auch. Aber wo man einfach sagen muss, das ist natürlich ein Geschäftsmodellrisiko, was jede andere Bank auch hat und trägt, wen das wirklich interessiert. Das ist eine Story, die in der Presse rumging, die man eigentlich nur aus Filmen kennt. Und das eigentlich in so einem Konstrukt zum Beispiel nicht möglich wäre bei uns jetzt, sage ich jetzt mal, weil wir ja nicht alles an einem Ort haben, auf einmal komplett Timeless Warenbestand irgendwie an sich zu nehmen. Das würde nicht funktionieren, weil alles weltweit verteilt ist.
Aber wie du schon sagst, als privaten Mensch oder als Privatsammler hat man das Risiko dann natürlich auch, dass eingebrochen Absolut. Werden kann, dass Ware gestohlen werden kann. Und
ja, da hätte ich jetzt auch eigentlich eine Anschlussfrage, weil ihr habt ja auch so Kunstwerke zum Beispiel bei euch, die man ausstellen könnte. Würdet ihr da sagen, wir verleihen das mal an ein Museum oder eine Kunsthalle, wenn die zu euch kommen? Oder ist das eigentlich dann schon zu riskant auch für die User?
Nein, das kann man alles machen. Dafür gibt es entsprechende Ausstellerversicherungen, die man abschließen kann. Das haben wir auch schon getan, wenn es für einzelne Events war, wo wir die Sachen rausgeholt haben. Das ist natürlich immer auf dem Weg dahin, vor Ort etc. entsprechend ordentlich versichert und besichert. Ja, da kommt es auf die Gegebenheiten vor Ort an, muss man noch extra Wachpersonal stellen und so weiter und so fort. Das hängt dann tatsächlich von der Location und von dem Anbieter ab, was da an Sicherheitsmaßnahmen zusätzlich ergriffen werden muss. Aber ja, wir sind da sehr dran interessiert, dass wir regelmäßiger unsere Sachen zeigen können, auch gerne dauerhaft. Das heißt, ich glaube, man muss da einfach viel mehr in den Köpfen der Leute vor Ort auch stattfinden, weil es ja eben die Verbindung ist aus einem physischen, realen Sachwert und einem digitalen Finanzprodukt, sage ich jetzt mal. Und diese Brücke zu schlagen, ist natürlich deutlich leichter, wenn man sagen kann, ihr könnt es auch in Person sehen, in was ihr da investiert habt. Das hängt zum Beispiel in Galerie XY, da könnt ihr euch die Bilder anschauen.
Das ist ja auch cool, wenn man da davor steht und denkt so, genau. Davon gehört mir ein Teil. Ja. Irgendwie das.
Ich stelle mir mal das jetzt so vor, in 5 Jahren Hockney, im Museum, du stehst da und dann sagst so, und das ist unser Hockney. Und daneben dir hörst du Leute so, dieser Picasso, 10% gehören uns. Ich warte mal, wie der sich steigert. Gut, dass der so gut beleuchtet ist.
Oder Hildegard. Da gibt es ganz viel, was im staatlichen Museum schlummert, wo man auch sagen könnte, an deutscher Geschichte kann man ja auch partizipieren, ne? Zum Beispiel. Und sind so viele Geschäftsmodellideen, die da schlummern und Werte, die gehoben werden könnten, wo auch die Gesellschaft noch einen Mehrwert hätte, sich daran zu beteiligen.
Und Museen auch. Ich meine, so mit Geld ist ja bei denen auch immer eher ein bisschen klamm. Und wenn man es dann als Dauerleihgabe da lässt.
Richtig. Und dann, wie gesagt, im nächsten Schritt, wenn dann auch wir als Marktplatz agieren, dann haben diese Anbieter sogar die Möglichkeit, ihren eigenen Bestand auch über unsere Plattform zu tokenisieren. Könnten dann aber, wenn sie professionell verwahren können und lagern können, natürlich die Sachen auch bei sich behalten. Und dann schließt man eben einen entsprechenden Vertrag mit denen und dann wird das halt ausgestellt in der Zeit. Gehört halt nicht mehr dem Museum, aber kann ja trotzdem da verweilen und trotzdem weiter angeschaut werden.
Wir wollten noch mal ein bisschen mit dir generell über Collectibles sprechen. Eigentlich kann der Nutzer, der die Sachen einkauft, davon lernen, wie ihr es macht. Du hattest nämlich eben ziemlich präzise gesagt, wir kaufen nur Produkte, die wir auch verstehen. Das ist wahrscheinlich ein Ratschlag, den du auch den Leuten geben würdest, die Produkte kaufen, oder?
Ja, ich glaube, was kann man so als Fehler machen, wenn man investiert grundsätzlich? Ich denke viel zu kurzfristig, ne? Investiere Geld, was ich eigentlich gar nicht habe. Das hatten wir schon. Also eher bitte mittel- und langfristig denken. Und natürlich hier selber muss man immer noch seine eigene Recherche machen, ne? Und was wir tun, natürlich recherchieren wir gründlich und prüfen. Und ich muss mich aber trotzdem mit historischen Wertentwicklungen dieser Segmente mal mich beschäftigen und mir grundsätzlich überlegen, ob das für mich ein sinnvolles Investment sein kann, jetzt zum Beispiel in Andy Warhol zu investieren oder in David Hockney oder in eine Michael Jordan Sammelkarte oder Also ich weiß ja, Michael Jordan ist okay, ich bin eh Basketballer, von daher für mich ist das nicht so ein Thema, aber ja, dann eben nicht, dann sollte ich in das investieren, was ich am ehesten für mich persönlich nachvollziehen und verstehen kann. Der nächste große Fehler ist, hatten wir auch schon, emotional kaufen. Ja, wir haben Sachwerte, die haben emotionalen Charakter, das soll ja auch so sein, das ist ja auch so, das kann man natürlich bei dem Thema überhaupt nicht wegdiskutieren, aber ich meine damit zu emotional kaufen. Ne? Also wenn die Leidenschaft überwiegt und man eigentlich Daten und Fakten ignoriert, dann ist man auf dem Holzweg und man sollte dann nicht nur nach einem persönlichen Geschmack auswählen, sondern eben auch ganz klar sich von Zahlen und Indikationen leiten lassen, die da fundamentaler sind. Und natürlich alles auf eine Karte setzen. Ne? Das ist der letzte Fehler, den du machen kannst, aus meiner Sicht. Und nur Sneaker kaufen oder nur Michael Jordan Sammelkarten Investments machen. Man sollte breit streuen und eben nicht nur in einer Kategorie investieren, sondern über mehrere Kategorien streuen.
Und daneben Collectibles auch als Anteil noch in der anderen, also als diversifizierender Anteil innerhalb der anderen Anlagestrategie, die man noch so hat. Also, dass man nicht seine komplette Altersvorsorge auf einen Sneaker setzt beispielsweise.
Richtig. Also ich finde, das Produkt ist am geeignetsten für alle Menschen, die sich schon mal mit Geldanlage beschäftigt haben, privat in Vermögensaufbau auch für sich investieren. Das heißt, die haben in der Regel schon mal Aktien gekauft oder ein ETF oder auch vielleicht schon mal mit Kryptowährungen experimentiert oder auch andere strukturiertere Produkte gekauft. Ich glaube, für die ist das alles eine sinnvolle Erweiterung ihres eigenen Portfolios. Die haben am schnellsten und am einfachsten einen Zugang dazu. Das Produkt ist grundsätzlich für jeden geeignet, aber natürlich ist das ein neues Segment, in dem man sich selber erstmal ein bisschen auch belesen muss, wie das auch mit Aktien der Fall ist. Sollte man auch nicht nur auf Empfehlung von anderen Sachen kaufen. Always do your own research, das gilt auch bei Sachwerten. Aber dann ist es, glaube ich, genau wie du gesagt hast, eine sehr sinnvolle Art, sein eigenes Portfolio halt zu diversifizieren.
Du hattest das eben auch gesagt, was du jetzt so beschrieben hast, als man sollte nicht zu emotional sein. Das hatten wir in der Sendung zu Collectibles, die wir gemacht haben, auch so ein bisschen so beschrieben. Es gibt einen Unterschied zwischen Nostalgie und Historie. Also das Trikot, das Maradona 1986 bei der Weltmeisterschaft beim Finale getragen hat, das wird sicherlich was wert sein, weil es ein historisches Ereignis ist. Und auf der anderen Seite bist du vielleicht mal Lieblingsspieler vom VfL Bochum gewesen und hast dann noch ein Zumdick-Trikot. Da sagst du, größter Typ, da weiß ich jetzt nicht, ob ich die gleichen Summen investieren würde. Aber Historie und Nostalgie, ne? Das kann man vielleicht so, ist auch ein Takeaway eigentlich, oder?
Absolut. Es muss natürlich dafür einen entsprechenden Sammlermarkt geben. Ihr wollt ja Renditen ausgekehrt haben als Investoren auf unserer Plattform. Das bedeutet, wenn du eine hohe Wiederverkaufschance zu einem höheren Preis als den Einkaufspreis, den wir mal realisiert haben möchtest, dann muss man sich auf Sachen natürlich fokussieren, die bekannt sind, die auch noch länger bekannt bleiben und natürlich auch bei Leuten, die das dann so als physischen Sachwert besitzen möchten, natürlich auch hoch im Kurs steht in der Zukunft. Und ja, Fußball-Memorabilia ist, glaube ich, eins der vielen Dinge, die auch unterschiedliche Preispunkte bedienen. Ich glaube, da hast du zwei gute ausgewählt, am oberen und unteren Ende. Ja, du wirst auch den einen finden, der das Zumdick-Trikot haben will. Ist der bereit, vielleicht dafür 10.000 Euro zu zahlen? Weiß ich nicht. Aber auch der möchte gerne vielleicht die komplette Mannschaft des VfL Bochum Trikotsatz sammeln. Ja, auch das zum Beispiel wäre aus irgendeinem Pokalsieger, ja, wäre was wert und wäre wahrscheinlich mehr wert als das einzelne Trikot. Natürlich, ja. Also da kommt es eher natürlich immer auf die Grundgegebenheit der Sachwerte an. Habe ich da diesen Bezug? Kann ich das hinterher an entsprechende Sammler in diesem Segment weiter veräußern? In welchem Zustand ist das? Was gibt es noch für Informationen dazu, also zu dem Element selber oder zu den Sachwerten selber als Begleitdokumentation sozusagen? Das habe ich noch. Muss ja nicht nur eine gute, sag ich mal, emotionale Geschichte haben, sondern ich muss ja auch Originalität nachweisen können oder sowas. Ja. Je besser das halt ist, desto größer und desto höher sind auch Wiederverkaufschancen.
Du hast vorhin schon mal kurz anklingen lassen, dass ihr einen Marketplace einrichten wollt. Kannst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen und was dahinter das oder was das Angebot dahinter ist und inwiefern sich das von eurem jetzigen Angebot unterscheidet?
Ja, sehr gerne. In der Tat, das wird eine der aufregendsten Neuerungen für das Jahr werden, dass wir uns da als Modell anders aufstellen. Heute wählen wir die Sachwerte aus, kaufen die auch und dann werden die aus unseren Beständen sozusagen tokenisiert und weiterverkauft an die Endkunden, ne, auf unserer Plattform. Zukünftig wird es jedem möglich sein, uns Ware anzubieten und das dann auch selber aus dem eigenen Bestand heraus zu verkaufen, nämlich diese ganzen Sachwerte bei uns zu listen und wir sozusagen als Plattform gegen eine Gebühr dann diese Sachwerte tokenisieren und im Prinzip dann nur noch der Durchlauferhitzer sind. Ja, das heißt, das Geld dann zum Verkäufer durchleiten und uns natürlich um den ganzen Prozess kümmern. Nach wie vor, das ändert sich alles nicht, dass wir sozusagen dafür Sorge tragen, was auf unserer Plattform tokenisiert werden darf und was nicht. Aber was es uns natürlich nochmal ermöglichen wird, Zugang zu Ware zu bekommen, die uns heute noch verschlossen ist vielleicht, weil sich ganz viele private Sammler auf einmal auch dafür interessieren, Sachen abzuverkaufen, teilweise ihre Sammlung zu liquidieren, wo Dinge vielleicht an den Markt kommen, die es seit 20 Jahren nicht mehr auf dem freien Markt gab, weil es eben eine sehr attraktive Möglichkeit ist, das Ganze eben im Rahmen eines Finanzprodukts auch vielen zugänglich zu machen. Und es gibt so viele unendlich gute Sachen. Wir haben schon ganz viel inbound, die sich bei uns melden, sagen, ich habe hier was Interessantes, wollt euch das mal anschauen. Ich glaube, das wird nochmal verstärkt werden durch diesen Effekt des Marktplatzes, weil es vom Prozess her für den Händler oder den Verkäufer dann auch sehr einfach ist, uns die Sachen anzubieten und dann über uns sozusagen auch zu verkaufen. Ja, das ist der nächste logische Schritt auch, um das Geschäftsmodell auch nochmal über Deutschland hinaus noch bekannter zu machen. Und dann auch natürlich kann das nochmal die Attraktivität dieser Plattform deutlich steigern, weil die Assets noch spezieller, noch interessanter, noch exklusiver werden. Und das ist ja ein Effekt, der dann auch beide Seiten ein bisschen befeuert, sage ich jetzt mal, auf der Investorenseite wie aber auch auf der Sammlerseite.
Ja, wirklich voll cool. Also super spannend, was du uns erzählt hast, Malte. Wir wünschen euch von Timeless so ganz viel Erfolg dafür für die Zukunft. Das ist ein ganz spannendes Projekt. Ich finde, wir haben viel gelernt. Bitte.
Auf jeden Fall.
Und ich würde auch sagen, die Hörerinnen haben, glaube ich, auch viel mitgekriegt, worauf man achten muss, egal ob man bei Timeless oder generell in Collectibles irgendwie investieren möchte. Vielleicht habe ich noch eine Frage zum Ende, weil du hattest so ein bisschen schon die Performance von Collectibles, von diesem Collectible-Fonds und MSCI hattest du angedeutet, aber wie würde dein perfektes Portfolio aussehen von der Streuung? Welche Anteile?
Ich persönlich und privat habe das allermeiste in die traditionellen Anlageklassen oder Segmente gesteckt. Also ich habe viel investiert in Weine, Whiskys, Autos, Kunst und Uhren. Ich habe aber auch emotionalere Investments, ja, die Memorabilia-Items, also da, wo ich felsenfest davon überzeugt bin, dass Unikate im Wert extrem steigen werden in bestimmten Themenbereichen. Was weiß ich, eine getragene Jacke von Michael Jackson von der Tour von 1985 aus dem Madison Square Garden. Das ist ein Evergreen-Memorabilia-Item, ja, oder eine handverlesene Sammelkarte unterschrieben vom Yu-Gi-Oh!-Erfinder. So eine Sachen, also wo man da relativ klar sagt, das ist so provenient, das ist so einzigartig und selten und speziell, je spezieller der Charakter ist, oder je seltener und je besser der Zustand, desto höher die Wiederverkaufschance später auch. Und das sind einfach Sachen, das sieht man auch im grundsätzlichen Trend, dass da eigentlich in diesem Segment eine Menge passiert, da passiert eine Menge Zuwachs, ja, dass diese Nachfrage nach diesen seltenen Assets steigt derzeit. Ja, deswegen gibt es ja auch so viele Markenkollaborationen, die genau darauf abzielen. Ne? Die ganzen Luxusmarken machen das ja, Nike und Louis Vuitton oder Macallan und Bugatti, die haben das ja alle erkannt und setzen auch genau auf diese Klientel der, ich sage jetzt mal, eher Reicheren und auch Sammler, die mit ihren Marken halt dementsprechend auch über Zeit arbeiten und diese Preise auch stützen, ne? Im Zweitmarkt.
Ja, cool, danke für den Einblick.
Sehr gerne.
Uns hat Spaß gemacht, dann sagen wir mal, ja. Tschüss, tschüss.
Danke Martin und danke Böse.
So, das war's, diese Folge von Expedition Investment. Als nächstes geht's dann bald weiter mit dem Thema Robo-Advisor. Aber wenn ihr noch Themen habt, die ihr besser verstehen wollt, dann schreibt es uns doch einfach in die Kommentare. Und vergesst nicht zu abonnieren, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Also, bis zum nächsten Mal. Expedition Investment ist ein Original-Edelstoff-Media-Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte wurden von der Redaktion ausgewählt. Die Sponsoren hatten darauf keinen Einfluss. Redaktion und Host: Birte Penzorn und Martin Vornweg-Brückner. Schnitt, Produktion, Sound und alles, was schön ist: Yoshimi Saravia. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Und folgt uns gerne auf TikTok oder Instagram.
Macht beides.